Geschichten aus dem Geißbockheim, der erste FC Köln Podcast von Sky Sport.
Geschichten aus dem Geißbockheim, eine neue Folge für euch und das mit Marlon Irlbacher und mit Philipp Konrad. Marlon, dich muss man nicht vorstellen, du bist dem Inventar des Podcasts angehörig, aber Philipp, ganz ehrlich, toll, dass du da bist. Du bist unterwegs für Magenta TV, für Amazon Prime, als Reporter, als Kommentator, das auch nicht erst seit gestern. Du bist mit dem Fußball aufgewachsen, du machst noch einen Podcast mit Nils Pedersen, das erwähne ich deswegen, weil ihr behandelt ja auch wirklich alles thematisch, von der Kreisliga bis zur Champions League. Also du bist ja auf jeder Fußballbühne inhaltlich unterwegs und kickst selber noch und wohnst in Köln. Also hast auch ein ganz großes Gespür, nicht nur aus dem Stadtgeschehen heraus, sondern eben auch, weil du im Stadion zugegen bist, was den FC angeht. Also insofern prädestiniert für diese Folge. Schön, dass du da bist, Pippo.
Boah, Wahnsinn, ey. Fühle ich mich ja direkt pudelwohl hier in der Runde. Vielen Dank für die Einladung. Und ja, tatsächlich, ich wohne mit dem Fahrrad 5 Minuten vom Stadion entfernt. Bin da auch häufiger auf der Jahrenwiese unterwegs in der bunten Kölner Liga. Das ist quasi die Hobbyliga, da wird dann auch gespielt. Nicht ganz auf dem Niveau vom FC, aber dafür können wir reden wie die Großen.
Ja, ich hätte fast schon gesagt, wenn der FC so weitermacht, dann schon. Ja, aber genau. haben ja jetzt auch den Bogen bekommen. Ne? Und das ist ja so ein bisschen das, was wir die letzten Wochen immer mal wieder besprochen haben. Rutschen sie noch ganz unten mit rein? Vielleicht dann doch wirklich nächste Saison zweite Liga? Oder bekommen sie dann noch den Turnaround, bekommen den Abstieg abgewendet? Und am Ende ist es eine Saison, wo man sagt, ja, als Aufsteiger ist das völlig fein. Und man hat die Klasse sichern können und kann sich perspektivisch neu aufstellen für die kommende Spielzeit. Das sind so immer diese Welten, zwischen denen wir thematisch da wandeln. Pippo, wahrscheinlich nichts Überraschendes für dich, nur um dich mal ganz kurz abzuholen. Jetzt hat man unentschieden gespielt. Auf St. Pauli zuvor das Spiel gegen Bremen gewonnen. Das waren ja beides 6-Punkte-Spiele im Keller. Daraus hat man 4 Zähler mitnehmen können und hat, das ist jetzt die Aussage, die ich tätige zu Beginn des Podcasts, damit nichts mehr mit dem Abstieg zu tun. Ich weiß, rein rechnerisch sieht das noch ein bisschen anders aus, aber ich wollte mal vorlegen, steil. Wie schaust du auf den FC, auf das Spiel am Wochenende unter Flutlicht am Freitagabend in Hamburg und auf die Gemengelage im Abstiegskampf?
Ich werde direkt gefragt, ich darf hier direkt anfangen. Ich darf direkt starten.
Ja, du darfst direkt
rein. Ja, also erstmal muss ich auch sagen, dass die allerwichtigste Nachricht für den FC, glaube ich, aus den vergangenen Partien ist, dass sie ohne großen Schaden davon gekommen sind. Also beim HSV nicht verloren, gegen Gladbach nicht verloren, bei der Eintracht nicht verloren, gegen Werder sogar gewonnen und dann eben jetzt auf St. Pauli auch nicht verloren. Ganz, ganz wichtig eben dieser Strafstoßtreffer ganz zum Schluss von Luca Waldschmidt. Und ich glaube auch, dass man dem Klassenerhalt ganz nah ist. Ich sehe es noch nicht ganz so optimistisch wie du, dass sie da komplett raus sind. Aber sie haben mit diesem Unentschieden eben den großen Schaden vermieden und können langsam anfangen, glaube ich, für die kommende Bundesliga-Saison zu planen.
Und Marlon, um dir direkt nochmal einen neuen Impuls zu geben, man hat nicht nur Pauli auf Distanz halten können, ich habe die Frage falsch eingeleitet, aber ich mache trotzdem weiter. Es ist so ein bisschen das hinzugekommen, was du ja schon angekündigt bzw. befürchtet hast. VfL Wolfsburg gewinnt plötzlich. Macht das nochmal irgendwas da unten drin oder sagst du, naja gut, das waren jetzt halt mal 3 Punkte, aber die sind immer noch irgendwie 2 Punkte hinterm Relegationsrang, zu weit weg vom FC und das war jetzt mal so ein Erfolg, aber die spielen nicht wirklich eine Rolle mit?
Ja, ich hab's so ein bisschen befürchtet, ne, weil ich nach wie vor die Qualität in dieser Mannschaft gesehen habe, die sie eigentlich haben müsste, die sie nie abgerufen haben, aber ich wusste, es könnte noch mal so ein Spiel kommen, dass sie gewinnen. Jetzt haben sie ein Spiel gewonnen und oft kommen solche Mannschaften ja dann, wenn dieses eine Spiel mal gewonnen wurde, irgendwann plötzlich aus dem Nichts wieder in so einen Flow rein und gewinnen dann plötzlich noch eins und dann gewinnen sie vielleicht sogar noch ein drittes hintereinander und dann sind die wieder voll drin. Das heißt, ich gehe ehrlich gesagt, tut mir leid, FC St. Pauli. Ich finde Pauli cool. Ich würde wünschen, dass die drin bleiben. Ich glaube aber leider, dass Wolfsburg da noch vorbeiziehen wird, dass ihnen das gelingt. Die spielen jetzt gegen Gladbach. Ich habe Gladbach gestern Abend live im Stadion gesehen gegen Mainz und muss ehrlich sagen, boah, also ich sehe Borussia Mönchengladbach nicht auswärts mit solchen Leistungen beim VfL Wolfsburg gewinnen, sage ich ganz ehrlich. Deswegen bin ich sicher, dass Wolfsburg noch mal ein bisschen rankommen wird. Ob sie an den FC rankommen, weiß ich nicht. Jetzt hast du dieses Ekelspiel, nenne ich es mal, gegen Leverkusen. Da weißt du nie ganz, was du bekommst aktuell. Cedric, wer verfolgen ja auch sehr viel Bayern 04 immer wieder. Du auch in den letzten Jahren, du kennst es auch vor allen Dingen aus dieser Saison, die sind unkonstant. Ne? Das heißt, die können gegen den FC 4-0 gewinnen, die können aber auch in Köln 1-2, 1-3 verlieren aktuell. Deswegen weißt du nicht ganz, was du bekommst bei dieser Mannschaft. Von den Anlagen her ist Bayer Leverkusen unglaublich. Aber ne, was ich damit nur sagen will, ich will gar nicht zu sehr schon auf dieses Spiel jetzt eingehen, das machen wir gleich. Aber ich glaube auch, da bin ich ein bisschen bei Pippo, da fehlt noch ein bisschen was. Das ist noch nicht in Stein gemeißelt. Das ist mir noch nicht safe genug.
Ja, okay. Ja, also ich sag, 33 Punkte reichen, um dich direkt zu retten. Und ich sag, Wolfsburg holt nicht mehr als 3 Punkte noch in dieser Spielzeit. Und St. Pauli aber auch nicht viel mehr. Und deswegen komme ich eben zu dieser These, dass es am Ende des Tages für den FC Köln reicht, nach dem Punktgewinn auf St. Pauli. Das kann ich aber so locker frei hier einfach mal sagen. Wenn du da irgendwie dein Leben lang am FC hängst, dann hast du schon so viel Leid ertragen, dann bist du noch weit weg, um dich da entsprechend in die Richtung zu äußern. Deswegen weiß ich auch und verstehe ich auch, wenn die Community jetzt aufschreit und sagt, was erzählt er denn da? Also wir sind noch längst nicht gerettet. Aber einer muss ja mal so ein bisschen steil vorlegen. So, ist aber wirklich meine Meinung. Ich sage das jetzt nicht nur, um hier Reibung zu erzeugen, sondern ich denke wirklich, dass das reicht. Jetzt 4 Punkte gegen Bremen und Pauli und dann holst du noch einen Sieg und dann ist das Thema durch und den wirst du auf jeden Fall holen. Aber lass uns wirklich da mal so ein Stück weit die Sachen abarbeiten. Unter Flutlicht am Millerntor, man liegt 0-1 zurück und zieht das Ding noch. Wofür spricht das, Pippo?
Auf jeden Fall mal für die Aufstellung, für die Einstellung, dass sie da noch einen Punkt holen. Es war ja schon so eine Partie, wo es wenig wirklich große Chancen gab. Viel ist da über Standards gelaufen, so dann eben auch der Rückstand aus FC-Sicht. Dass Karol Metz dann da auch ausgerechnet sein Tordebüt feiert, sagt dann auch vieles darüber aus. Ich fand Pauli gerade über Sinani auch richtig gefährlich, weil er eben einen richtig guten Fuß hat, da nicht nur gute Standards schlägt, sondern auch 2-3 gute Flanken reingebracht hat. Ich fand vor allen Dingen im ersten Durchgang darf sich der FC bei Marvin Schwäbe bedanken, dass sie da zu 0 in die Pause gegangen sind.
Ja. Ganz kurz mal eingehakt. Wir haben schon mal hier diskutiert. Viele haben uns belächelt. Viele haben uns auch recht gegeben, dass Marvin Schwäbe noch nie im Kreise der Nationalmannschaft aufgetaucht ist, Pippo. Kannst du es nachvollziehen? Ich kann es nicht nachvollziehen, bin ich ehrlich.
Boah, also ich wohne in Köln. Ich kenne die ganze Folklore und ich weiß auch, wie schnell da Spieler auch vielleicht ein Regal drüber einsortiert werden, in das sie eigentlich gehören. Ich finde zum Beispiel Said El Mala, da verstehe ich es überhaupt nicht, dass er jetzt bei letzten Länderspielreise nicht mit dabei war. Bei Marvin Schwäbe, wir sind halt immer noch gut und breit auf der Torhüterposition besetzt. Und da finde ich, gibt's schon noch 3-4 bessere Kandidaten. Gerade weil Schwäbe, der ist halt auf der Linie brutal stark, was Reflexe angeht. Aber halt gerade mit dem Fuß, da hat er sich verbessert. Aber da glaube ich, brauchst auf dem Niveau mehr.
Ja, okay, gut erklärt. Einfach mal gute Meinung dazu, weil, wie gesagt, die Meinungen gehen da total auseinander. Viele sagen es ähnlich wie du. Manche sagen, boah, das kann doch nicht sein, dass er noch nie auf den aufmerksam geworden ist. Ich denke mal so als Nummer 3 mal so mitfahren, irgendwo hätte er sich mal verdient gehabt. Aber das entscheidet am Ende natürlich der Julian, nicht wir.
Ja. Und er hat den Kader für die WM ja schon bekannt gegeben, Monate vorher. Also insofern, da ist, ja, glaube ich, keine... Quasi. Da ist, glaube ich, keine Tür mehr irgendwie nur ein Spalt auch noch auf. Nee, das ist durch das Thema. Ja, gut, nochmal zurück zum Flutlichtspiel am Freitag. Marlon, auch dir stelle ich die gleiche Frage. Was sagt das über den FC aus, wenn er einen Punkt holt bei einem Gegner, für den das ja auch so mit die letzte Ausfahrt war, die auch alles reingeworfen haben, die Chancen hatten? Pippo hat's gesagt, Schwäbe dafür verantwortlich, dass sich nicht schon früher auch ein Gegentor gefangen wurde, die in Führung gehen und dann verlierst du es aber nicht, weil du zurückkommst mit dem Elfmeter, aber ist ja völlig egal, du hast das Tor erzielt und wir sprechen natürlich auch gleich nochmal über die Situation beim Elfmeter, dass eben Waldschmidt geschossen hat und die Kommunikation da zwischen ihm und auch Said El Mala und so weiter und so fort. Das ist auch alles was ich glaube ich so ein bisschen auf dieses Konto Teamgefüge einspielt, dass solche Sachen gut funktionieren, aber wie gesagt, dazu gleich. Generell deine Einschätzung, was war das ein Punkt? Also es war ein Zähler für die Tabelle, aber es war mehr, ne?
Ja, es war, sorry, hab hier gewackelt. Es war viel viel mehr tatsächlich. Es war ein ja, es war ja ein 6-Punkte-Spiel, wenn man so will, ne? Und ich finde, in einem 6-Punkte-Spiel auswärts ist erstmal das Wichtigste, wie Pippo es gerade eigentlich schon gesagt hat, nicht zu verlieren. Ja, wenn du da zumindest einen Punkt mitnimmst, dann passiert ja nichts in dem Sinne, ne? Und es ist auch nichts passiert. Und es ist immer noch mal ein Punkt, der am Ende entscheidend sein kann. Hättest du verloren, würden wir jetzt noch mal hier sitzen und ganz anders sprechen und würden darüber reden, dass der FC St. Pauli wieder rangekommen ist, 2 Punkte mehr hat. Das ist alles nicht passiert. Insofern, wie die Mannschaft dann wiedergekommen ist, ja gut, es war durch einen Elfmeter. Ob der berechtigt war oder nicht, können wir ja gleich hier auch nochmal auseinandernehmen. Da sehen ja auch viele total unterschiedlich, habe ich festgestellt. Mhm. Aber es ist egal, ja. Und am Ende Luca Waldschmidt, der sich dann auch den Ball nimmt, ein Said Emalla, der auch gar kein Problem damit hat und ihm das quasi anbietet und sagt, hey, du fühlst dich gut, ja, dann schieß. Das finde ich auch gut. Da hätten ja auch viele gedacht, da hat Said vielleicht ein zu großes Ego und will das Ding unbedingt selber machen. Das zeigt mir auch, dass die Mannschaft funktioniert, intakt ist, dass da gar nicht groß diskutiert wird in so unfassbar wichtigen Momenten. Vielleicht war das der Moment, der am Ende zählt, ja. Also wer weiß, es kann nicht der Punkt sein, du weißt es nie, der immer entscheidend sein kann im Abstiegskampf. Ja, deswegen, ich finde, das spricht für Teamgefüge, das spricht für Widerstandsfähigkeit, das spricht für Mentalität, wenn du, wie du gesagt hast, Cedric, in so einem Spiel dann auch spät noch zurückkommst. Insofern, ich bin da völlig fein mit und ich habe vor dem Spiel schon gesagt, Hauptsache nicht verlieren. Und das hat funktioniert und deswegen, ich bin zufrieden. Auch wenn der Fußball, das muss man auch sagen, nicht der schönste war und es viele Dinge gab, die nicht gut funktioniert haben, das muss man auch klar ansprechen, die immer noch nicht gut aussehen, die auch ein René Wagner immer noch nicht in den Griff bekommen hat. So ehrlich muss man auch sein, bevor wir jetzt alles schön reden, aber am Ende ist es mir völlig egal, wenn der FC die Klasse hält.
Es ist schon noch so ein bisschen dieses Elmala-Ball, ne? So nach dem Motto, wenn nach vorne nichts geht, wenn wir nicht wissen, wie wir vielleicht auch mal übers Positionsspiel gegen einen tiefen Block, gegen eine tiefstehende Mannschaft nach vorne kommen, dann wird auch viel wirkt, da muss Elmala einfach in seinen jungen Jahren viel schultern und das auch vor dem Hintergrund, dass der vergangene Saison noch dritte Liga gespielt hat, finde ich schon heftig. Und Kaminski, der ist halt super in die Saison gekommen, der natürlich jetzt auch den Elfmeter zieht, herausholt, der ist dann diese zweite Option in der Offensive, hab aber auch das Gefühl, kannst du auch nicht von beiden verlangen, dass die wirklich konstant das Spiel für Spiel so abliefern können, diese 1-gegen-1 Isolation dann auch durchzuspielen über 90 Minuten.
Wenn der FC die beiden nicht hätte, sind wir uns einig, dann wird gar nichts gehen vorne, oder?
Komplett, oder?
Ja, also bin ich völlig dabei. Das ist für beide, für den Verein sind die beiden die mit Abstand wichtigsten Spieler. Na klar, Marvin Schwäbe auch, keine Frage, aber in der Offensive, sind wir ehrlich, ist halt Emalla, wenn der sich irgendwie mal verletzt hätte oder auch ein Kaminski über längeren Zeitraum fehlen würde, das wäre der Todesstoß gewesen.
Ja, jetzt auch wieder in dem Spiel, ne? Also wir sprechen bei großen Chancen, sprechen wir vielleicht in der 7. Minute über die Elmala-Chance, die er dann natürlich weit drüber setzt, aber wo er sich auch trotzdem vorher den Raum verschafft, sich durchsetzt, dann Anfang der 2. Halbzeit seinen Lattenschuss und dann eben diesen Strafschuss, den Kaminski rausholt.
Ja. Pippo, nochmal ganz kurz die Elfmeterszene. Marlon hat sie gerade schon angesprochen. Wie siehst du das, um mal so ein bisschen eine Metaebene zu bespielen? Am Ende gibt der eine dem anderen den Ball und der schießt ihn rein. Fertig, aus. So kann man es natürlich auch einfach halten. Aber um da mal so ein bisschen was Größeres draus zu stricken, inwiefern ist das Zeugnis einer mehr als intakten Mannschaft, die du ja sein musst, um in der Liga zu bestehen?
Komplett. Elmala, und das ist ja häufig die Gefahr bei so jungen Spielern heutzutage, wenn du in einer Saison so durch die Decke gehst, das ist unfassbar schwierig, dann auch so dich so im Teamgefüge auch unterzuordnen, wenn dann jetzt so Gerüchte auf dich einprasseln, wenn da plötzlich ganz andere Millionenbeträge genannt werden, wenn du natürlich auch solche besonderen Tore erzielst, so gefeiert wirst, gerade im Kölner Umfeld, schwierig bodenständig zu bleiben und zu erkennen, was wirklich wichtig ist, auch welche Position, welche Rolle du in der Mannschaft noch hast. Und ich finde, dass Elmala in dieser Situation den Ball an Waldschmidt gibt, das zeigt, dass er einfach so diese Dynamiken im Team versteht. Und das ist für mich auch einer der Gründe, warum ich nicht verstehe, warum Julian Nagelsmann auf ihn nicht zurückgreift. Er erfüllt diese Joker-Rolle.
Viel mehr Teamplayer, als viele dachten, oder?
Genau das.
Ja, also viele, Viele dachten ja immer, hast so ein Ego und wieder rumläuft und na dann in Deutschland machen ja immer viele schnell auch, ich sage mal bewusst, den Fehler und beurteilen Menschen sofort an ihrem Style, ja, Aussehen, vielleicht auch irgendwie wie einer guckt, blöd gesagt, ja. Und Sahid Emallah ist ja nun mal Generation Z, ja, junger Mann, der Fußball spielt, der halt auch gerne vielleicht mal irgendwie eine schöne Tasche oder so dabei hat, wenn er zum Training kommt. Und da gibt's einfach viele Leute, die daraus schon resultierend sagen, boah, richtiger Ego-Shooter und der denkt nur an sich selbst und der will ja sowieso weg. Und als wenn der sich noch ans Mannschaftsgefüge hält. Ich finde, genau dieser Moment, da bin ich bei dir, hat nämlich gezeigt, nein, Bullshit, ist nicht so, der Junge ist ein geiler Kicker, aber der ist auch anerkannt in der Mannschaft, eben genau wegen solchen Aktionen.
Ja, und ich finde, genau diese Sachen, ne, spielen eben auf die Gesamtleistungskarte eines Spielers ein. Inwiefern ist er nicht nur individuell jemand, der eine Qualität in eine Mannschaft bringt, die förderlich ist, sondern inwiefern versteht er auch die Wichtigkeit eines funktionierenden Teamgefüges, um damit erfolgreich zu sein. Und du hast gesagt, Marlon, das sind Sachen, die hat Sahid Emallah alle und dementsprechend müsste er eigentlich in der Auswahl für Julian Nagelsmann stehen. Aber das Ding ist halt, dass Julian Nagelsmann ja schon irgendwie auch immer gesagt hat, ich stelle qua Leistung auf, ich nominiere qua Leistung. Und ja, wenn er das bei Sahid Emallah nicht tut, dann scheiden sich die Geister. Wenn er aber dafür dann einen Leroy Sané mitnimmt, der in Istanbul noch nicht mal eine Rolle spielt und Istanbul und die türkische Liga ist nun mal wirklich weit weg vom Top-Fußball, dann wird es natürlich wirklich schwierig mit dem Verständnis. Aber ich glaube, das ist ein eigenes Podcast-Thema, oder?
Ja, könnte man eine ganze Folge drüber machen tatsächlich und das auseinandernehmen, finde ich. Aber ja, summa con laudum, er ist nicht nur ein guter Spieler, er hat auch gezeigt, dass er ein Teamplayer ist, finde ich. Und das ist das, was zählt und das wird am Ende dem FC, davon bin ich überzeugt. Habe ich immer schon gesagt, auch die Klasse schenken, Klasse halten, weil sie mit diesem Jungen halt nicht nur einen Goldjungen haben, was das Fußballerische angeht, sondern eben auch scheinbar einen guten Typen. Und du brauchst gute Typen, um in der Liga zu bleiben. Du brauchst eine Mannschaft, die funktioniert. Nicht nur Einzelspieler, um in der Liga zu bleiben. Das haben sie einfach gerade, auch wenn nicht alles toll aussieht.
Ja. Ich finde bei dem Elfmeter übrigens noch sehr interessant, den sich ja dann Luka Waldschmidt schnappt und dann auch Nicolas Vasil verlädt, muss ja auch erstmal machen, ne? Den Elfmeter-Killer der Bundesliga in die falsche Ecke schicken. Fand ich ganz interessant, was er auch danach gesagt hat. Hat er ja schon sein gutes Verhältnis zum neuen Trainer René Wagner betont und viele haben es so gewertet, so ganz leicht vielleicht, weil er gesagt hat, ey, Vertrauen ist wichtig, damit auch gegen Lukas Kwasniok gestichelt.
Ja, stimmt. So ein bisschen vielleicht schon, ne? Aber gut, am Ende des Tages ist jetzt René Wagner Trainer und ich glaube, der ein oder andere war auch froh darüber, so wie ich das gehört habe, einfach weil es jetzt gar nicht nur gegen Lukas Kwasniok jetzt irgendwie gemeint oder so, aber weil es einfach ein ganz anderer Typ ist, ne? Haben wir schon mal auseinandergenommen hier in der letzten Folge. Viel mehr Ruhe, glaube ich, auch irgendwie ausstrahlt und vielleicht nicht so dieses ganz Emotionale und das kann so einer Mannschaft dann auch mal gut tun, wenn man ein halbes, dreiviertel Jahr nur das andere Extrem hatte, ne? Insofern, ja, ich bin da im Großen und Ganzen sehr einverstanden damit, wie das jetzt alles so gelaufen ist.
Ja. Absolut. Generell, jetzt hat er mal alles durchlebt. Eine Niederlage, ein Unentschieden und eben auch ein Sieg. Alles gab schon jetzt in der kurzen Wagner-Zeit, die er da ist. Inwiefern, Pippo, ist er für dich eine Lösung über die Saison hinaus?
Ich habe das Gefühl, dass er in der Mannschaft schon ganz gut ankommt, dass er da auch mit den richtigen Spielern spricht, die richtigen Knöpfe drückt. So eine Kabine ist da ja unfassbar sensibel. Also stelle ich mir wirklich mit als die härteste Aufgabe vor, als Bundesliga-Trainer. Da hast du 1000 Co-Trainer, da geht es nicht mehr darum, das Training vernünftig zu koordinieren, sondern vielmehr so diese unterschiedlichen Egos zu streicheln, auf früh zu erkennen, wer hat hier das Sagen in der Kabine, wer ist Wortführer, wen musst du vielleicht auch mal ein bisschen mehr in Watte packen, wem musst du den Pelz streicheln, wen aber auch ein bisschen härter nehmen. Ich glaube, das macht er zumindest so jetzt in den ersten Wochen gar nicht so verkehrt. Ich finde, auf der anderen Seite hast du im Sommer unfassbar viele interessante Optionen auf dem Markt, die halt wirklich auch schon Profifußball bewiesen haben, gezeigt haben, dass sie da funktionieren. Da denke ich dann vor allen Dingen natürlich an den ganz großen Namen Dino Topmöller, der die Eintracht da über 2,5 Jahre hervorragend gecoacht hat. Und ich persönlich, ich finde es ja auch super interessant, nach Karlsruhe zu gucken, wo ein Christian Eichner aufhört nach der Saison. Der will sich zwar jetzt noch nicht mit neuen Teams unterhalten, was ich gehört habe, aber so ein junger Trainer, der auch eine sehr klare Spielidee hat. Ich finde, irgendwie wird das dem FC stehen.
War sehr interessante Personalie, sehr, sehr spannend. Dazu darfst du gleich gerne was sagen, Marlon, weil der Christian Eichner, der ist ja so ein Stück weit rausgeekelt worden beim KSC. Keiner versteht, warum das so ist, also keiner von den Fans aus dem Umfeld und auch Auswärtige, die den KSC und den Fußball, der dort gespielt wird, unter ihm beobachten, die verstehen alle nicht, warum der jetzt hat seinen Hut nehmen müssen. Zunächst wurde der Co-Trainer rausgeekelt, ich benutze das Wort gern nochmal, weil man dann auch dachte, wahrscheinlich beim KSC, dass der Cheftrainer daneben auch geht, weil man irgendwie beide loswerden wollte. Da geht's wohl um viele Ego-Themen, um viel Klüngelei, um viel Lobbyismus da beim KSC hinter verschlossenen Türen. Dann ist er aber nach dem Co-Trainer-Rauswurf nicht gegangen. Dann ist die Rechnung nicht aufgegangen von den Offiziellen. Jetzt hat man ihn irgendwie dann doch dazu bekommen, dass er dann eben am Ende des Tages nicht mehr mit dabei ist. Also ganz, ganz komische Gemengelage beim Karlsruher SC. Das ist natürlich nicht die Gefilde, in denen sich jetzt ein FC-Fan da jetzt thematisch aufhält. Wir sprechen nur über die erste Liga, wenn man den 1. FC Köln kennt. Aber wenn man da mal so ein bisschen hinguckt, also das ist tatsächlich eine sehr spannende Personalie. Gut, dass du sie reingebracht hast, Pepo. Gerne mal was dazu sagen, Marlon. Aber vorher mea culpa. Ich habe gesagt, der hat jetzt alles erlebt, der Herr Wagner, aber hat er ja gar nicht. Der hat ja bislang 2 Unentschieden und einen Sieg, ne?
Ja. 2 Unentschieden und einen Sieg, völlig richtig, ja.
Genau.
Ja, Christian Eichner, interessant, ne? Also Ex-Köln-Spieler, da schließt sich ja schon mal so ein bisschen der Kreis, ne? Kennt sich also schon aus, kennt das Geisbockheim, das hilft ja immer schon mal und oft ist es ja dann auch so, dass solche Spieler dann auch irgendwann mal an den Ort zurückkehren, ob dann als Trainer oder in andere Funktionen. Insofern, das macht schon mal, finde ich, gar nicht so unwahrscheinlich. Union Berlin hat ja da auch so ein bisschen seine Fühler ausgestreckt, hatten wir bei Sky auch vor ein paar Tagen berichtet. Wird, glaube ich, ein kleines Ringen dann auch mit anderen Vereinen. Und erstmal ist natürlich die erste Bedingung, dass Köln in der Bundesliga bleibt. Denn ich denke, Eichner ist ein Trainer, der es leider verpasst hat, mit dem Karlsruher SC in die Bundesliga aufzusteigen, der sich aber ganz klar selber da sieht. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass der jetzt den nächsten Schritt für sich auch in der Bundesliga sieht. Und ich glaube, dass ihm das auch gut stehen würde. Christian Eichner wäre schon ein spannender Trainer für den FC. Aber man darf halt nicht vergessen, dass René Wagner halt nach wie vor auch die Möglichkeit hat, Cheftrainer zu bleiben, weil Thomas Kessler eben ein großer Fan von ihm ist, großer Fan von ihm war. Sonst hätte ihm auch nicht diese Position angeboten. Und Thomas Kessler muss ja auch dann Entscheidungen treffen, die dann am Ende ja auch so ein bisschen auf ihn abgewälzt werden. Ne? Also wenn es mit René Wagner nicht funktioniert, dann sagt er der Nächste auch, ja, jetzt hat der Kessler den Wagner installiert, davor hat der Kessler schon den Kwasniok installiert, so langsam muss da mal ein Trainer richtig funktionieren. Deswegen wird er sich auch dreimal überlegen, ob der René Wagner, auch wenn der Fußball gerade noch nicht so schön aussieht, im Sommer dann schon wieder in die Wüste schickt. Ja, und deswegen glaube ich, dass ein Verbleib tatsächlich auch nicht ganz unwahrscheinlich ist.
Mhm.
Vor allen Dingen, weil ja Kessler auch noch ganz viele andere Baustellen zu lösen hat. Ne? Ich bin mal gespannt, was jetzt mit Said El Mala passiert im Sommer, wenn da jetzt schon regelmäßig Angebote aus England reinflattern, wenn er dann doch noch für die Nationalmannschaft nominiert werden sollte. Das wird natürlich, das hast du ja auch in der letzten Folge schon gesagt, Marlon, das wird ja seinen Marktwert auch nochmal ungleich in die Höhe schießen lassen. Dann hast du Erik Martel, das ist ja auch schon eine Personalie, die sich eigentlich über die komplette Saison schon zieht, die ein ewiges Thema ist, wo die Fans sich natürlich auch irgendwann fragen, zumindest wir hier in Köln, ey, was ist jetzt eigentlich mit ihm? Wo sind wir da dran? Mhm. Super wichtiger Spieler fürs System.
Ja, wo sind wir dran, Marlon?
Gute Überleitung, ja. Ja, wir hatten ja letzte Woche schon viel über Erik Martel hier gesprochen, ja, und haben gesagt, es gibt keine Gespräche. Bis jetzt sind die auf Eis gelegt. Der FC möchte erst die Klasse halten. Jetzt hat ja Thomas Kessler am Rande des Spiels gegen St. Pauli dann zum ersten Mal so richtig was dazu gesagt. Und da hat er natürlich gesagt, ja doch, die Gespräche laufen im Hintergrund. Bin ich ehrlich, habe ich eine andere Info gehabt bis vor einer Woche. Kann sein, dass sich das jetzt neu ergeben hat oder dass Thomas Kessler das auch einfach macht, weil er taktisch einfach vielleicht nochmal einen raushauen wollte, um Erik Martel auch so ein bisschen zu locken. Fakt ist auch, und das stimmt, wenn es irgendwelche Angebote von, ich sag mal, besseren Bundesligisten gegeben hätte, die interessant für ihn gewesen wären, hätte er schon seit Januar die Möglichkeit gehabt, irgendwo anders zu unterschreiben. Das ist nicht passiert, da hat man nichts von gehört. Und wir haben auch gehört, dass es diese Art der Angebote einfach bis jetzt nicht gab. Deswegen hat er das noch nicht gemacht. Das ist alles völlig offen. Es gab aus dem Ausland hier und da was, ne? Wir hatten vor einem halben Jahr schon mal darüber berichtet, dass aus Italien ein bisschen Interesse kam und so. Das hat ihn aber alles auch nicht so überzeugt. Das ist nichts, was er für sich, für seine Zukunft auch sieht. Er möchte natürlich Bundesliga spielen. Er fühlt sich in Köln sehr wohl, das stimmt auch. Aber es gab da noch keinen Durchbruch. Und es war auch klar, es gab ein Angebot nach unseren Infos. Ich habe das letzte Mal schon gesagt. Das hat er zu diesem Zeitpunkt aber nicht angenommen, weil er erstmal schauen wollte, was passiert. Wie ist die sportliche Situation mit dem FC? Welche Angebote für mich kommen vielleicht auch noch rein? Was kann ich mit meiner Zukunft machen? Ja. Und ich glaube, jetzt bald kommen wir erst in diese Crunch-Time, die sich sehr lange gezogen hat bei Erik Martel, wo dann wirklich eine Entscheidung fällt. Ich glaube, beide werden das erst wirklich tun, Verein und Erik Martel, wenn wirklich klar ist, dass der erste FC Köln in der Bundesliga bleibt. Und dann wird man relativ schnell erfahren, wie es weitergeht. Ich bleib dabei, mein Gefühl und nach allem, was ich so höre, ist 50-50.
Mhm. Ui. Ja. Ich muss sagen, ich finde auch als, also wenn ich da so als Kommentator drauf blicke, diese Systematik, die Köln spielt, Martel ist halt unfassbar wichtig, so als dieser spielerisch haltende zentrale Part im Mittelfeld, der Sechser, der wirklich Verantwortung übernimmt, der konstant da ist neben Johannesson. Das ist schon eine richtig gute Doppelsechs für die Bundesliga, die, glaube ich, auch einen wichtigen Anteil daran hat, dass der FC dermaßen wettbewerbsfähig ist, trotz dieser Achse, die ihm ja auch vor der Saison weggebrochen ist. Und wenn du dann noch einen Kraus oder einen Hüseyin Basic da dann von der Bank bringen kannst, dann ist man da halt eben verdammt gut aufgestellt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass gerade so eine sensible Position, dass das Kessler schon enorm viel Arbeit kosten würde, dafür einen Ersatz zu finden, der ja dann auch sich derart schnell und gut integriert, wie es eben Martel dann auch oder diese Rolle, die Martel dann auch hatte, dass die dann auch so ausgefüllt wird.
Ja. Also nochmal Zitat Thomas Kessler: Wir wollen alle in der Bundesliga spielen, auch Erik möchte in der kommenden Saison Bundesliga spielen. Das zeigt mir nochmal, es geht um den Klassenerhalt. Und wenn der dingfest ist, dann werden sie sprechen. Und dann wird es vielleicht auch die Möglichkeit geben, ihn zu verlängern. Wie wir damals schon gesagt haben oder letzte Woche schon gesagt haben, zu anderen Zahlen, das hören wir auch ganz klar, als beim ersten Angebot. Denn jetzt streiten sich auch viele darüber und sagen, Formkurve von Erik Martel hat jetzt nicht unbedingt immer nur nach oben gezeigt in dieser Saison. Die hat auch eher mal nach unten gezeigt. Und wenn du als Spieler natürlich so lange wartest, dann musst du halt auch das Risiko eingehen, dass der Verein dann vielleicht sagt, hey, das Angebot, das wir dir damals gemacht haben, das gilt jetzt so leider nicht mehr. Das hättest du dir früher überlegen müssen. Deswegen glaube ich, dass das noch ein spannender Poker werden könnte.
Ja. Ja, Timing ist im Leben bekanntlich alles oder zumindest sehr, sehr viel. Und man muss ja jetzt schon für die kommende Spielzeit planen. Also zu sagen, wir warten erstmal, bis der Klassenerhalt unter Dach und Fach ist und dann sprechen wir über Tatsachen. Ein bisschen spät, glaube ich. Man könnte ja sich theoretisch bis zum letzten Spieltag ziehen und Mitte Mai ist, glaube ich, bei 17 von 18 Bundesligisten zu 90% die Kaderplanung schon abgeschlossen. Also klar. Ja,
aber dafür muss der Spieler auch wollen, ne? Wenn der Spieler natürlich dem Verein klar sagt, ich will jetzt nicht, dann kannst du dich als Verein strecken und drehen, wie du willst. Dann musst du halt warten, bis der Spieler dir irgendwann sagt, jetzt können wir reden. Und kann auch sein, dass der Verein dann irgendwann sagt, jetzt ist Feierabend. Wir haben lange genug gewartet. Wollen wir nicht. Deswegen spannend.
Ja, es gab ja schon die Situation, hast du ja erklärt, ne, dass ihm ein Angebot vorgelegt wurde. Das hat er abgelehnt oder hat er abgelehnt. Und dass, wenn jetzt nochmal Vertragspapier auf den Tisch kommt, dass da eine weniger große Summe drin steht.
Schauen wir. Also wird am Ende Verhandlungssache sein, denke ich, auch des Beraters von Erik Martel, der das dann managen muss und wo sie sich dann treffen. Ich denke, Erik Martel wird auch davon dreimal am Tag warm essen können am Ende des Tages. Und auch der FC wird wahrscheinlich die Möglichkeit haben, da nicht zu verarmen danach. Also insofern, ich denke, wenn sie sich irgendwo in der Mitte treffen und dann ist das auch okay. Aber wir warten ab. Ne? Was passiert in den nächsten Wochen, sind da natürlich dran und werden auch hier im Podcast immer wieder darüber berichten. Was mich noch ganz kurz interessieren würde, weil wir jetzt sehr abgeschweift sind in Richtung Transfers und Erik Martel, war es eigentlich ein Elfmeter, eurer Meinung nach, weil wir das vorhin noch nicht ganz abgeschlossen hatten?
Sehr gut. Ich glaube, oder ich sage erstmal ja, da liegt eine Berührung vor und man kann das auf jeden Fall pfeifen. Ich finde, dass diese VAR-Kontrollen grundsätzlich immer diesen riesen Nachteil haben, dass du da halt in der Review Area ganz viele Slow-Mos vorgespielt bekommst. Und ich war auch schon ein paar Mal im Kölner Keller und da herrscht auch ganz klar die Meinung, wir sollten immer weniger auf Slow-Mos gehen, immer wieder auf diese verlangsamten Wiederholungen, weil dann natürlich jeder Kontakt nochmal deutlicher aussieht und du die Intensität, die wahre Intensität gar nicht mehr richtig beurteilen kannst. Was ich aber bei dem Elfmeter viel diskutabler, viel diskussionswürdiger finde, ist, dass ja Kaminski eigentlich auf dem Weg weg vom Tor ist, beziehungsweise auf dem Weg zur Grundlinie. Es herrscht keine unmittelbare große Torgefahr. Und auch wenn das jetzt dem FC in diesem Fall in die Karten gespielt hat, finde ich diese Überlegung sehr interessant. Und da habe ich schon mal mit Alex Feuerherd, dem Schiedsrichtersprecher, drüber geredet. Der hat nämlich die Idee, dass man für erstmal jedes Vergehen, jedes Handspiel, jedes Foul im Strafraum grundsätzlich erstmal einfach nur einen indirekten Freistoß pfeift und dann guckt, wie unmittelbar ist die Torgefahr und dann situativ dann noch entscheiden kann, ist das vielleicht sogar doch ein Strafstoß, also ein Elfmeter, oder bleibt es vielleicht beim indirekten Freistoß? Und da in der Situation ist es für mich als Fußballspieler, ich war auch immer Verteidiger, eher ein indirekter Freistoß, als dass da eine riesen Torchance verhindert wurde.
Kann ich nachvollziehen.
Was du für Leute kennst.
Gedanken. Ja, sag ruhig, Cedric.
Nee, ich sag mal, was der Pippo für Leute kennt. Das ist ja Wahnsinn.
Ich finde ich auch spannend. Pippo, kurze Zwischenfrage auch. Wie ist das da im Keller? Also holen die wirklich manchmal Pizza und sehen die Szenen nicht, so wie viele Fans denken? Oder?
Die spielen eigentlich die ganze Zeit Playstation.
Nee, finde ich geil. Also schön, dass du so nah dran warst. Und das mit den Slow-Mos finde ich übrigens auch sehr interessant, was du gesagt hast, weil ich finde auch, du kannst dir jede Szene in der Slow-Motion angucken und jede Szene wird anders auf dich wirken. Das ist einfach so. Ja, komplett. Und das ist auch ein Fehler meiner Meinung nach, alles nur noch anhand von Slow-Mos zu bewerten, weil, sind wir ehrlich, wir haben jedes Wochenende Szenen, über die wir diskutieren, wo wir sagen, was haben die denn da wieder gemacht? Ne? Und du machst es ihnen auch nicht leicht, weil wenn du mir eine Slow-Mo zeigst, dann kann ich dir auch wahrscheinlich in 9 von 10 Fällen sagen, ja, klare rote Karte, klare Elfmeter, klares Foul. Wenn du es aber in Realtime siehst und selber mal Fußball gespielt hast oder noch spielst, dann hast du ein ganz anderes Verständnis dafür, was diese Szene vielleicht gerade eigentlich bedeutet. Und das ist ja das, glaube ich, was wir und was vor allen Dingen auch Fußballfans denen immer wieder zum Vorwurf machen, dass sie sagen, ey, wenn du selber gekickt hättest und in so einer Szene wärst, würdest du auch so entscheiden? Nein, würdest du nicht? Ja, und das finde ich ganz spannend. Deswegen coole Einblicke von dir.
Ja, was ich da auf jeden Fall sagen kann, je mehr ich mich mit dem Kölner Keller und auch den Schiedsrichtern beschäftige, desto mehr realisiere ich auch, was das für ein hochkomplexer Job ist. Du sitzt an deinem Kölner Keller, ich habe auch mal so ein Hörgerät, Bolero heißt das, auf die Ohren bekommen und da prasseln 6, 7 verschiedene Stimmen auf dich ein, als Hauptschiedsrichter, aber auch als VAR, der da im Keller sitzt. Und dann hast du da noch 2 Leute neben dir, die dann die Linien ziehen und kalibrieren, einen VAR-Assistenten, und da musst du auch in Sekundenschnelle, weil es natürlich auf dem Platz schnell gehen muss, musst du dann entscheiden, ja, hier, zack, das ist ein Strafstoß, das ist keiner, das ist ein Handspiel, das ist keiner. Und wir wissen ja selber, also allein wenn wir zu dritt irgendwo in einem Raum sitzen, dann haben wir 3 verschiedene Meinungen, ob es ein Strafstoß ist oder nicht.
Ja, always.
Ja. Liebe geht raus an die Schiedsrichterwelt. Dann würde ich sagen, ja, absolut. Dann würde ich sagen, sprechen wir zum Schluss der Folge noch über den kommenden Gegner, über das Nachbarschaftsduell Rhein-Derby. Jeder kann das betiteln, wie er möchte. Fakt ist, es geht zu Hause gegen Leverkusen. Und es wird nicht unbedingt einfacher. Dieses Antizyklische ist ja immer so ein bisschen was man auch als durchaus große Gefahr sehen kann in diesem Fall als FC-Fan, weil eben Leverkusen verloren hat zu Hause gegen Augsburg. Werden sie natürlich noch mal mehr darauf aus sein, jetzt 3 Punkte zu ziehen. Zum einen, weil es gegen den FC geht, zum anderen eben auch, wenn man diese Niederlage natürlich irgendwie gut machen, wettmachen will und auch muss, weil man ja noch um die Champions League spielt. Also für den Gegner ist eine Menge Druck drauf. Das macht es für den FC nicht angenehmer. Trotzdem, solche Duelle haben ganz, ganz eigenen, also wie Pokal, ne, eigene Gesetze. Deswegen eure Einschätzung, Marlon, beginn gerne mal. Was wird's für ein Spiel?
Ich glaube, die Chance war lange nicht so groß, Bayer Leverkusen zu schlagen. Zum einen habe ich ja schon eingangs der Sendung gesagt, weil Bayer Leverkusen unglaublich unkonstant spielt aktuell und eine Woche so und eine Woche so spielt. Zum anderen, weil sie den FC Bayern München jetzt am Mittwochabend im DFB-Pokal haben. Und die werden alles rauspfeffern. Die wollen unbedingt ihre letzte Chance irgendwie nutzen, vielleicht noch einen Titel in dieser Saison zu gewinnen. Also die Bayern wollen das sowieso, aber Bayer Leverkusen muss alles in dieses Spiel reinhauen gegen Bayern München, weil so haben die vielleicht die Möglichkeit, eine Saison sogar noch richtig zu retten. Wenn sie am Ende nur in die Euroleague gehen, dann sind die Fans eh schon so ein bisschen beleidigt und sagen, boah, hätten wir uns alle ganz anders vorgestellt. Aber wenn du am Ende DFB-Pokalsieger wirst und irgendwas mit nach Hause bringst, dann ist das alles völlig egal. Ja, dann kannst du in die Euroleague gehen und hast einen Titel gewonnen. Und deswegen glaube ich, dass sie dieses Spiel hochkonzentriert angehen werden und danach, völlig egal, ob sie rausgeflogen sind oder ob sie tatsächlich ins Finale gehen, werden die platt sein. Ja, werden die auch mental ein bisschen platt sein. Und dann gehen die in dieses Spiel auswärts beim FC. Klar wollen die da gewinnen. Aber das macht was mit dir, glaube ich. Wenn du 2-3 Tage vorher so ein Spiel gegen Bayern München hast, eine Woche vorher gegen Augsburg verloren hast, der FC muss da seine Chance wittern. Sie spielen zu Hause. Ich lege mich hier und jetzt fest, der FC wird dieses Spiel nicht verlieren. Das, da bin ich mir fast sicher. Deswegen glaube ich, Gas geben, mutig sein. Du hast alle Möglichkeiten, Bayer Leverkusen zu Hause zu schlagen aktuell.
Vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, dass es ein Rhein-Derby ist, dass das hat halt wirklich, oder sagen wir, rein Duell. Derby ist es natürlich noch nicht 100%. Ja. Aber das hat einfach auch nochmal andere eigene Dynamiken, gerade was da auch von den Rängen kommt. Das kann halt auch eine Mannschaft unfassbar pushen. Und ja, wer den Gästeblock dann in den vergangenen Jahren gesehen hat, der weiß auch, da kommt schon ordentlich Temperatur auf den Rasen. Und ich glaube auch, also ich sehe es genauso wie du, das wird richtig Körner ziehen, dieses Pokalspiel gegen die Bayern für Bayer Leverkusen. Und ich glaube auch, ich bin mir fast sicher, Bayer Leverkusen wird in der kommenden Saison nicht Champions League spielen. Und ein Grund dafür ist auch, dass sie gegen Köln nicht gewinnen werden jetzt.
Ja, so sehe ich es nämlich auch.
Wir machen ja hier einen Podcast für Sky, logischerweise, aber eben über den ersten FC Köln. Und weil natürlich die Community, die hier zuhört, zu, ich sag mal, 90% aus FC-Fans besteht, würde ich sagen, lieber Pippo, das war ein gutes Schlusswort. Ich glaube, damit können alle zufrieden ins Bett gehen oder ihrem Tagewerk nachgehen. Und deswegen lassen wir es so stehen. Und ich darf mich bedanken für deine Expertise, für den Blick auch in den VAR-Keller, für deine Einschätzung mal so ein gewesen, Stück ja. weit von außen, aber trotzdem aus der Stadt, was den FC angeht. Du bist davon überzeugt, dass es Chancen im Duell gegen Leverkusen gibt. Du bist davon überzeugt, dass der FC die Klasse hält. Du rätst Julian Nagelsmann, dass er sich bezüglich Said Elmaner nochmal Gedanken machen sollte. Ich glaube, da war viel.
Das klingt so geil.
Ja, Männer, wir brauchen noch einen Tipp. Ich finde, jeder sollte noch einen Tipp abgeben fürs Wochenende. Pippo.
Konkret super. Tippen? Ja, ihr habt ja eigentlich schon getippt, so zwischen den Zeilen. Du hast gesagt, es wird keine Niederlage. Willst du dich festlegen? Dann leg vor, Pippo, Marlon.
Ja, ich bin mal ganz kess und sage 3-1 für den FC.
Boah. Ich sag 1-1 und dir gehört das letzte Wort, Pippo.
Ich sag 2-2. Und ich danke euch für die Einladung. Ich finde es nämlich immer hochinteressant, was ihr hier für Hintergründe liefert. Also vor allen Dingen auch ihr als Reporter von Sky, wie nah ihr dran seid, mit wie vielen Menschen ihr da sprecht und wie ihr uns dann auch immer näher bringen könnt, was da tatsächlich hinter den Kulissen abläuft.
Am Tag, gerade jetzt in der Phase, hat, während wir, kann ich verraten, den Podcast gemacht haben, 7-mal geschellt.
Wahnsinn.
Das ist Wahnsinn aktuell, ja.
So ist ja. Ja, die einen sind gefragt und die anderen sind hier auch dabei im Podcast. Also, wir sehen uns.
Danke.
Ich freue mich und alles Gute euch und liebe Community. Vielen Dank fürs mit dabei sein. Behaltet eure Gesundheit, eure gute Laune und gerne bis in die nächste Woche.
Tschüss.
Reingehauen.
Geschichten aus dem Geißbockheim, der erste FC Köln Podcast von Sky Sport.